Wir möchten, dass das regelmäßige Treffen von Leuten sind, die eine geistliche Gemeinschaft leben wollen, mit dem Ziel, sich über die Predigt vom Wochenende auszutauschen, damit das Gehörte im alltäglichen Leben umgesetzt werden kann, zu lernen, Zeit mit Jesus zu verbringen und ein Projekt zur Unterstützung vom Reich Gottes durchzuführen. Die Gruppe sollte offen für Neue sein und sich nach einem oder anderthalb Jahren teilen. Jetzt bin ich schon relativ schlau und weiß, dass nur weil das jetzt hier auf so einer Beamerfolie steht oder auf irgendeinem Zettel, bringt das noch gar nichts. Auch wenn wir uns das mit vielen Leuten diskutiert haben, bringt das auch noch nicht unbedingt was, weil wir Menschen halt auch so manchmal dazu neigen, auf Altbewährtes zurückzugreifen und auch manchmal sagen, okay, ist ja schön, wenn das manche in der Gemeinde so machen wollen, aber wir haben ja auch die Freiheit, das auch anders zu machen, haben wir ja auch, ganz klar, und es muss ja, also wir sind ja jetzt nicht hier die das irgendwie so vorgeben, das muss jetzt so sein. Und deswegen führt das manchmal diese Freiheit dazu, dass man sagt, wir machen eigentlich immer alles so weiter wie bisher, egal was du sagst. Und egal, was vielleicht auch Gott sagt, und wenn vielleicht auch in diesen Gärtabenden auch das eine oder andere vom Heiligen Geist da drin war, wo wir dann auch manches immer so weitermachen wie bisher. Und das in einer gewissen Weise finde ich das sogar gar nicht so schlecht, weil wir auch eine gewisse Entspanntheit drin haben. Nur weil einer hier vorne auf der Bühne steht und hier irgendwas sagt, dann heißt das noch lange nicht, dass alle denken, oh, das muss ich jetzt unbedingt so machen, sondern wir das auch so mit so einer gewissen Entspanntheit sehen. Das Schlechte ist aber natürlich, wenn das dazu führt, dass wir ja eigentlich gar nicht mehr bereit sind für Veränderungen. Und so möchte ich einmal nochmal dafür werben, doch auch das eine oder andere auch immer mal anders zu machen. Und diese Vision haben wir auch damals schon gesagt, dieses Ziel für die Hauskreise, das kann auch sein, dass das vielleicht in 2 Jahren, dass wir sagen, nö, wir haben eigentlich jetzt das Gefühl, jetzt werden eigentlich andere Punkte wichtiger. Und dann drehen wir das Ganze halt wieder irgendwie andersrum. Ich bin eigentlich nach wie vor von diesem Ziel sehr, sehr begeistert und finde das sehr, sehr gut und möchte dafür ein bisschen Werbung machen, warum ich das gut finde und möchte gerne mit euch noch einmal über diesen Punkt reden, Zeit mit Jesus zu verbringen. Kurz als noch mal so ein paar Informationen dazu. Warum haben wir uns das so auf die Fahnen geschrieben, Zeit mit Jesus zu verbringen, ist einmal ein Punkt, wo wir gemerkt haben, auch wenn wir zusammenkommen, gibt es manchmal Gebetszeiten, die echt langweilig und öde sind und irgendwie, fühlt sich irgendwie so ganz künstlich an. Und es gibt Gebetszeiten, die sind fantastisch, die machen was mit uns. Es ist irgendwie, selbst wenn man nur da sitzt und keiner sagt was, ist trotzdem irgendwie Gottes Gegenwart da und es tut voll gut. Und wie können wir lernen, mehr von solchen Zeiten zu haben? Wie können wir dem begegnen? Und es ist gut, auch mal einfach diese Frage auch erstmal zuzulassen und nicht direkt zu meinen, man wüsste die Antwort. Weil vielleicht ist die Antwort doch, gibt es doch auch noch mehr Möglichkeiten, Zeit mit dem Herrn zu verbringen und da rein zu investieren. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, Zeit mit Jesus zu verbringen. Denn es ist so, wenn du hier in den Gottesdienst kommst oder in die Gemeinde oder auch in der Gemeinde mitarbeitest, wie positiv das auch ist, das alleine wird deinen Glauben nicht wachsen lassen. Du kannst in der Kirche geboren worden sein, vielleicht sogar gezeugt worden sein, du warst immer hier und hast überall an jedem Gottesdienst mitgemacht und bist immer Hans Dampf in allen Gassen und trotzdem kann dich das innerlich völlig unbeteiligt lassen. Ist so. Es gibt Leute, die sind ganz, vielleicht von außen, meine ich, das sind ganz fromme Leute, aber innerlich, irgendwo geht das an ihnen vorbei. Das alleine ist also wirklich nicht der Effekt. Es ist nicht der springende Punkt, Gemeindeveranstaltungen zu besuchen. Die Teilnahme an gemeindlichen Aktivitäten sagt kaum etwas über geistliches Wachstum von Menschen aus und bewirkt das auch nicht langfristig. Ja, und geistliches Wachstum würde ich mal so definieren, dass man wirklich unseren Papa im Himmel, den Herrn Jesus, den Heiligen Geist, wirklich lieb hat. Dass man sich selber wirklich liebt. Und dass man andere Menschen wirklich lieben kann. Also jemand, der das sagen kann, würde ich sagen, wow, das ist ein der ist fit im Glauben. Der hat es verstanden, der hat einen starken Glauben. Und nur in den Gottesdienst zu gehen, das alleine bringt es nicht. Oder in der Gemeinde mitzuarbeiten. Denn die geistliche Beziehung und unser Christsein ist nicht in erster Linie eine Beziehung zu einer Gemeinde. So groß ich auch ein Fan davon bin, sondern ist in erster Linie eine Beziehung zum Herrn, zu unserem Gott. Das ist das Eigentliche. Und dieses geistliche Wachstum, also das Wachsen der Liebe, das kommt auch nur durch die Beziehung zum Herrn. Wenn du in eine Gemeinde gehst und du wirst Christ, dann nimmt sogar die Bedeutung der Gemeinde für dein geistliches Wachstum ab. Ganz am Anfang, wenn man Christ wird, dann sind das häufig, kommt man in die Gemeinde und alles, jede Predigt, die du hörst, ist für dich alles bahnbrechend neu. Du wusstest nicht, dass Jesus einen Cousin hat und wie die, keine Ahnung, der Stiefvater von Jesus hieß und dass an Bethlehem bei der Geburt dann auch noch Sterndeuter irgendwo aus dem Osten kamen. Das ist ja irre, ne? Und die wurden durch eine Himmelsbetrachtung darauf aufmerksam. Alle Dinge sind neu und auch für dein geistliches Leben relevant. Aber umso mehr du im Glauben wächst, umso weniger wichtig ist die Gemeinde für dein geistliches Wachstum. Das heißt, wenn es gut läuft, dann sollte sich deine Beziehung zur Gemeinde verändern. Die Gemeinde ist nicht in erster Linie mehr der Ort irgendwann, wo du deine Informationen für dein geistliches Leben bekommst, wo dein Glauben wächst, wo du all das bekommst, was du für dein Leben, für dein geistliches Leben zum Überleben brauchst, sondern die Beziehung verändert sich. Dass man jetzt nicht mehr sagt, oh, ich muss dahin, sonst verliere ich meinen Glauben, sondern Gemeinde eher der Ort ist, wo man sich einbringt, wo die Gaben, die Gott dir gegeben hat, auch wie eine Plattform ist und wo Dienst immer mehr eine Bedeutung gewinnt und nicht mehr die Predigt. Und mancher, der das so verpasst, der denkt dann, irgendwo bin ich unzufrieden geworden. Oder mein Glaube ist zum Stillstand gekommen, da wächst nichts mehr irgendwie. Die Gemeinde ist kaputt. Die Gemeinde bringt es nicht mehr. Früher hat mich das noch so gekickt, heute kickt es mich nicht mehr. Und da will ich mal sagen, das ist ganz häufig nicht, dass die Gemeinde kaputt ist, sondern dass sich einfach vielleicht deine Beziehung zur Gemeinde nicht so verändert hat, wie es eigentlich hätte sein sollen. Vielleicht bist du irgendwann derjenige, der predigen sollte und nicht der, der die Predigten hören sollte. Vielleicht bist du irgendwann derjenige, der beim Lobpreis Leute mit anleitet und nicht der angeleitet wird. Vielleicht bist du hinterher oder solltest derjenige sein, der für andere Leute betet oder der anderen Leuten hilft, dass sich die Beziehung halt auch verändern kann. So kann es also sein, dass wenn dein Glaube zum Stillstand gekommen ist, dass es eigentlich der Grund in dir zu suchen ist. Denn der Glauben wächst wirklich nur durch ein schreckliches Wort, durch geistliche Übungen. Geistliche Übungen sind die Bausteine für eine wachsende Beziehung zum Herrn. Das heißt, so viel wie du selber betest, wie du selber lernst in der Bibel zu lesen und auch Dinge dafür dich rauszuziehen, wie du selber es auch mal praktizierst, zu jemandem hinzugehen und deine Sünden zu bekennen, eine Beichte auch abzulegen und dann auch die Power davon zu erfahren, was das auch für eine Kraft auch haben kann, dass man wirklich die Sache dann auch erledigt, auch gedanklich erledigt. Sicher, es gibt ganz viele Leute, denen hat Gott vergeben, denen haben alle anderen Leute vergeben, nur ein einziger hat nicht vergeben, nämlich derjenige selber. Und das, auch dieser Punkt, wenn man sich selber nicht vergeben hat, dann wirst du nie richtig frei sein. Und da kann zum Beispiel eine Übung auch der Beichte eine gute Sache sein. Eine Zeit in der Stille zu haben, zu lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Dadurch kommt in erster Linie geistliches Wachstum. Das ist egal, ob Mann, ob Frau, egal, ob jung oder alt, egal, ob Pietist oder Charismatiker. Es ist überall, es gibt da keine nennenswerte Unterschiede, wie geistliches Wachstum passiert. Und weil halt dieses geistliche Wachstum so wichtig ist, auch nochmal eine kleine Statistik, bin ja ein Fan von Statistiken, Anne ist immer nie begeistert von Zahlen, die beeindruckt auch Zahlen überhaupt nicht, aber ich fand immer schon Zahlen super. Ich weiß noch, als ich Christ geworden bin und dann habe ich in der Bibel gelesen und bin dann ganz einmal begeistert in die Küche zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, ich hatte aber auch damals auch schon immer das Guinness-Buch der Rekorde auch gelesen und dann habe ich auch die Bibel gelesen und dann bin ich zu meiner Mutter in die Küche gegangen und habe gesagt, hör mal, Mutter, wusstest du eigentlich, dass es da jemand gegeben hat, der hat 40 Tage und 40 Nächte am Stück ist er durchgelaufen? Meine Mutter sagte, also das muss ein absoluter Vollidiot gewesen sein, der so etwas Bescheuertes macht, weil sie davon gar nichts hält. Ich so, ja, das ist der Prophet Elia im Alten Testament. Ja gut, okay, das wusste ich ja jetzt nicht, dass der das war. Ich glaube, wenn ich ihr die Information auch gegeben hätte, hätte sie das etwas weniger mild, also etwas weniger scharf ausgedrückt. Aber ich fand schon immer Zahlen beeindruckend. Und hier sind auch mal so ein paar Zahlen. Leute, die gerade ihren Glauben entdecken, Leute, die im Glauben wachsen, die eine enge Beziehung zu Jesus haben und die auch Jesus als den totalen Mittelpunkt haben. Man kann sehen, dass Leute, hier sind so vier Linien abgebildet, was die Leute davon praktizieren. Ob sie beten, ob sie selber in der Bibel lesen, ob sie um Vergebung für ihre Schuld bitten und ob sie sich Zeit nehmen, um auf Gott zu hören, um mal nur vier zu nennen. Und man kann sehen, dass umso enger die Beziehung eigentlich, umso größer das Glaubenswachstum ist, umso mehr haben diese Dinge Bedeutung, es selber zu tun. Und daher kommt sehr, sehr viel. Und diese geistlichen Übungen möchte ich hier nochmal groß machen. Eine geistliche Übung ist ja nun mal, einfach zu lernen, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und sich nicht davon abhängig zu machen, ob im Lobpreis die Lieblingslieder gespielt werden, auch der Rahmen irgendwie alles passt, sondern zu lernen, Gott anzubeten, Zeit mit dem Herrn zu verbringen, weil das so wichtig ist. Wo man eigentlich auch fast sagen könnte, wir sollten auch irgendwie immer mehr auch in die Richtung gehen, das zu betonen. Jeder ist selber dafür verantwortlich, wie sein Glauben wächst. Es ist nicht die Gemeinde hier, wir sind nicht der Ort, wo alle Bedürfnisse erfüllt werden sollen oder auch können, sondern Jesus ist der Ort, wo deine Bedürfnisse erfüllt werden können. Und es ist voll wichtig, dass du das selber tust, weil kein anderer hat die Verantwortung dafür und kann auch die Verantwortung übernehmen. Und immer wer das glaubt, das passt nicht. Der wird irgendwann unzufrieden werden oder dessen Glaube wird im Stillstand irgendwo verlaufen. Und die Leute, die sich so im Stillstand befinden, das sind gerade die nachweislich, die aufhören, auch immer weniger zu beten. Die aufhören, in der Bibel zu lesen. Die aufhören, all diese Dinge zu tun. Ja, wir haben uns mal Gedanken darüber gemacht, ja, was könnte man denn für geistige Übungen machen? Und der Hausgeist könnte ja gerade ein gutes Testfeld dafür sein, sowas mal zu praktizieren. Ich hole mal eben einen Flipchart. Gestern hatten wir schon einen Flipchart gemalt. War jetzt nicht so geschickt. Und haben uns mal Gedanken darüber gemacht, was könnte man zum Beispiel, auch wenn man zusammenkommt im Hauskreis, wie könnte man denn Zeit mit Jesus verbringen? Was könnte man tun? Und wie könnte man auch mal anders eine Gebetszeit oder eine Zeit mit dem Herrn angehen, als wir das sonst tun? Klar, man kann einfach sagen, komm, wir beten einfach. Und häufig, wenn ich das jetzt hier sagen würde, komm, wir beten einfach, dann sind erstmal alle so ein bisschen überrumpelt oder wissen jetzt gar nichts so zu erzählen und verlassen sich dann darauf, vielleicht, gut, das sind ja immer vielleicht die drei üblichen Verdächtigen, die sich auch trauen, in der großen Runde zu beten und die sagen schon was oder was weiß ich. Aber wie könnte man irgendwie auch nochmal anders Zeit mit dem Herrn verbringen oder auch anders eine Gebetszeit angehen, als jetzt so von 0 auf 100? Und da wir ja hier, keine Ahnung, eine mannigfache Erfahrung haben von Leuten, die sowas schon mal gemacht haben, gebt einfach mal ein paar Ideen, ruft die mal rein. Was fällt euch ein an kreativen Gebetszeiten und auch geistlichen Übungen? Was habt ihr schon mal erlebt? Was war gut? Beim Autofahren Lobpreislieder singen. Autofahren und Lobpreis hören. Das auch als Gruppe, da setzt ihr euch alle in ein Auto und fahrt rum und hört Lobpreis oder? Einzeln, okay. Also kann man natürlich auch als Gruppe machen. Ökologisch vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber Lobpreis. Genau, man könnte, ja, das war die, die ökologisch richtige Alternative, hat gerade Alex gesagt, man könnte sich als Lobpreis in die 615-Linie setzen, das ist meistens ein Gelenkbus, da kann auch der zehnköpfige Hauskreis auch gut unterkommen, besser als in den Renault Twingo, und dann kann man Lobpreis machen, und das Benzin ist ja fast das Gleiche, was da verfahren wird. Gut. Und der große Vorteil, in der Linie 615 können auch alle die Augen zumachen beim Singen. Das wäre beim eigenen Auto nicht so gut. Okay, aber ich, Entschuldigung, ich will das mal machen. Ich meine das ernst. Ich meine das ernst. Warum nicht mal wirklich zu sagen, wir setzen uns in den Bus, blockieren die zwei Vierer und wollen mal eine Gebetszeit haben. Ja. Und hören mal Lobpreis oder machen hinterher sogar Lobpreis. Ja. Okay, andere Ideen. In der Natur. Altenheim. Bitte? Okay. Von der Art her, wie kann man auch noch unterschiedlich beten? Also gestern waren wir ja, waren nur 9 Leute da, die waren noch kreativer. Für andere Länder beten, wie könnte man das machen? Hast du da noch einen praktischen Tipp für uns? Okay, Leute ansprechen für die Beten, okay. Ria sagte, eine Zeit der Stille ist eine Übung, die sich zum Beispiel auch wirklich im Hauskreis wesentlich besser praktizieren lässt als hier im Gottesdienst, weil 10 Minuten Stille, das ist für ganz viele Leute schwierig, weil still macht man sonst, manche können, kommen da nicht so gut drauf klar. Alex. Genau. Alex sagte, 3 Sachen mal aufzählen lassen, für die wir dankbar sind. Und auch wenn das dann einfach mal so in die Runde geworfen ist, man trotzdem Gott dafür die Ehre gibt, ist es irgendwie so eine, ja, auch ein, fällt es wesentlich leichter, als wenn man das direkt als Gebet formuliert. Weil manche sich schwer damit tun, laut zu beten. 3 Sachen nennen, für die man dankbar ist. Okay. Eine Zeitreise zum Herzen. Oh, da muss man erklären, wie geht denn sowas? Okay. Jochen. Von Bild, oder? Entschuldigung? Reimen. Genau, andere Ausdrucksformen von Gebet. Das Ganze mal versuchen, in Bilder umzusetzen. Seine Gebetsdinge einfach mal zu malen. Oder in Form von Gedichten aufzuschreiben. Auch hier finde ich einen Hauskreis, eine kleine Gruppe. Es fällt es vielen Leuten leichter, mal ein Gedicht vorzutragen, wo sich vielleicht auch Maus auf Klaus reimt. Aber ein wesentlich geschützterer Rahmen. Sowas einmal zu tun oder halt auch in Tanz. Auch das mal so eine Sache, die auch sehr schwierig ist. Wir haben das selber mal erlebt, wo wir einfach mal Wohnzimmer dunkel gemacht haben, so eine chillige Dance-Musik mal drauf gemacht haben und mal getanzt haben und mal gesagt haben, wir wollen mal irgendwie auch so versuchen, uns auf Gott zu konzentrieren. Und das ist, kostet so eine Überwindung, weil man sich erstmal, weil tanzen ist ja schon so eine Sache. Also das fällt nicht jedem so leicht. Und viele haben auch irgendwie das Gefühl, ich habe schon seit Jahren nicht mehr getanzt. Und dann so erstmal da so zu schwufen. Ja? Und trotzdem kenne ich auch so eine Schwelle, die auch so ein bisschen, ja, manchmal ist Gebet oder auch zum Herrn eine Schwelle, auch wo wir auch etwas hinter uns lassen, vielleicht manchmal unsere, auch ein gewisses Schamgefühl manchmal auch überschreiten, dass wir sagen, okay, wir öffnen uns für etwas, auch wenn wir uns vielleicht mal etwas komisch vorkommen oder wenn es etwas kindlich wirkt, was wir tun. Trotzdem hilft das häufig, in Gottes Gegenwart zu kommen. Als wenn sozusagen die eigene Coolness immer noch eine sehr hohe Priorität hat, sagt, okay, ich wirke halt immer noch cool. Und das kann manchmal auch zum Beispiel durch gemeinsames Tanzen, wir haben das schon gemacht, das war gut. Sich bei den Leuten bedankt. Ja. Eine gute Idee, auch hier, wobei das für mich halt auch eher eine Sache wäre, die schon sehr nach außen geht, wenn man jetzt irgendwie für einfach sich auf Leute dann zugeht und ihnen zum Beispiel halt auch. Ja. Auch auf jeden Fall eine super Sache, hier als Gruppe nach draußen zu gehen. Wir hatten auch gestern zum Beispiel auch diese Schatzsuchen, die auch ein paar Mal hier stattgefunden haben, wo man betet, wem Gott heute begegnen möchte. Und diese Leute dann zu suchen und sich dann auch für die zu beten, sich bei denen zu bedanken oder auch einen Bibelvers mitzugeben. Hier ging es mir auch noch eher so um diesen Ort, wo wir nicht so sehr nach draußen gehen, sondern wo wir wirklich versuchen, wirklich mit dem Herrn direkt so eine Zeit zu haben. Das steht jetzt nicht in Konkurrenz zueinander. Genau. Ich wiederhole ein paar Sachen noch, weil gerade wer da oben auf der Galerie sitzt, der wird es nicht verstanden haben. Anne sagte, ein Gespräch so führen, die Formulierung war schön, wie wenn Jesus wirklich dabei wäre. Nein, aber er ist ja wirklich dabei und so kann man natürlich irgendwie halt auch, muss man eben nicht hinter dem Gebet quasi eine Zusammenfassung des Gesprächs geben, sondern kann man halt auch sagen, hör mal, was weiß ich, denkst du noch morgen an den Salat und dann, ach Jesus, übrigens danke, dass es uns richtig gut geht. Dass man ihn in das Gespräch mit einbezieht. Wir haben es doch schon mal so gemacht, dass wir wirklich einen leeren Stuhl hingestellt haben, als Krücke für uns, um uns das bewusst zu machen, dass Jesus nicht nur irgendwie jetzt ganz weit weg und irgendwie so ein bisschen da ist, sondern dass er wirklich dabei ist. Ferry. Ferry hat einen Feuertunnel gemacht im Hauskreis. Willst du selber mal eben ganz kurz erklären, wie es funktioniert? Okay, ich habe das Mikrofon. Ein Feuertunnel ist halt im Prinzip, dass man sich so gegeneinander aufstellt, wie in einem Spalier. Und jeder einmal durch diesen Spalier hindurch geht und derweil die Leute für ihn beten. Ihn segnen und mal jeder mal jemand dann halt so quasi die gesamte Gebetsladung so abbekommt und was man auch so an Eindrücken für denjenigen auch hat. Genau, wir haben das mal früher, war das bei uns unter dem Begriff Beten im faulen Ei so bekannt. Ja. Genau. Genau, der Feuertunnel, die hinten, die dann da durchgegangen sind durch diesen Spalier, stellen sich sozusagen wieder, werden dann wieder selber zu dem Spalier. Und dass es halt so ein bisschen dynamischer auch ist. Alex? Prophetische Übungen, auch lustige prophetische Übungen. Alex hatte gesagt, eine prophetische Übung. Auch da will ich nochmal eben vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie das sein kann. Das kann natürlich jetzt auch anders sein, nur weil ich das Mikrofon habe. Wir haben jetzt einmal im Gottesdienst auch eine, nach dem Gottesdienst auch so prophetische Übungen gemacht. Ich fand es total super, dass auch mit ganz unterschiedlichen Leuten und einfach mal ja, so ein sehr hörendes Gebet. Wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt 4 Leute und jetzt beten wir einfach mal, welchen Eindruck wir für mit dir fangen wir an, für dich haben und betet einfach mal und jeder kann in diesem Rahmen einfach sagen, was er so gerade für Gedanken bekommen hat. Wir bitten Gott, unsere Gedanken zu ordnen und uns gute Gedanken zu geben. Und sagt mal vielleicht auch die Dinge, die er gerade so vor der inneren Leinwand gesehen hat, die Emotionen, die er gerade empfunden hat, die Gedanken, die ihm gekommen sind. Und derjenige, der das dann hört, der kann dann irgendwie halt auch direkt ein Feedback geben und sagen, oh, damit kann ich was anfangen. Oder kann dann auch sagen, ich glaube, das war irgendwie, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen, das war daneben. Und das Schöne ist, dass man ja auch das üben kann und das auch üben darf und auch mal einfach etwas sagen darf, was man empfindet, was vielleicht von Gott wäre. Und jetzt nicht die 100% Trefferquote erst haben muss, bevor man dann mit einem riesen Anspruch etwas dort dann auch weitergeben kann.
Deshalb habe ich gesagt, lustige prophetische Übung. Ich war neulich auf einem Seminar, wo man in so Zweiergruppen zusammen war und dann sollte man Gott bitten, einem zu zeigen, was der andere in der Zweiergruppe für ein Tier ist. Und man sollte halt dann einfach so sich kurz irgendwie auf Gott einstellen, gar nicht groß beten und dann das erste Tier sagen, was einem einfällt. Und das Geile war, das hat richtig cool gepasst. Also man denkt, das ist irgendwie so ein bisschen klischeebeladen, so Tierbilder oder sowas. Aber das war bei mir und bei meiner Partnerin was richtig cool und auch richtig tiefgehend. Und es hat auch eigentlich voll Spaß gemacht. Und das kann man einfach irgendwie machen. Und dann kann man auch ein bisschen drüber lachen und so. Und das kann eigentlich wirklich jeder. Also da muss man jetzt nicht irgendwie in so einen Krampf reinkommen.
Auch eine Sache, die man sehr auch in der Bibel wiederfinden kann, wo immer wieder auch Propheten mit auch mit der Symbolik von Tieren auch Wort Gottes weitergegeben haben. Mal laut schreien. Sicher auch was für einen sehr vertrauten Rahmen und eher was für ein Einfamilienhaus. Auf jeden Fall nicht für die Buslinie 615. Wer weiß. Aber dann, genau, macht euch unkenntlich, dass ihr zu einer anderen Gemeinde gehört. Genau, keine Kulturk-T-Shirts. Wir haben das mal bei einem Betriebsausflug gemacht, da wollten wir uns richtig daneben benehmen und hatten dann so, irgendwer hatte Deutsche Bank-T-Shirts organisiert. Das fand ich voll cool. Okay, Silvio. Oh, da fallen uns sicher noch ganz viele Orte ein. Also das ist dann schon eher auch sehr evangelistisch dann eigentlich, ne? Ich mache mal hier einfach Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Ja. Ja, Genau. Ist ein wichtiger Punkt, wobei das heute nicht mein Punkt ist. Also ich finde auch Evangelisation, auch für andere Leute zu beten, auch wo wir nach draußen gehen und uns engagieren und so weiter, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und trotzdem mache ich jetzt hier mal an der Stelle einmal den Sack auch zu. Geht es mir darum, auch in den Hauskreisen, auch jeder für sich selber, auch da lernen zu wachsen und geistliche Übungen zu praktizieren im Gebet. Und ein Punkt ist auf jeden Fall zum Beispiel auch, was Silvio gerade sagte, auch schriftlich zu beten. Ich habe beispielsweise von auch einem sehr populären Pastor gehört, der sagte, er kann bis heute eigentlich auch nur schriftlich beten als Brief, weil er sich sonst so schlecht konzentrieren kann, Gott Briefe zu schreiben. Die anderen Sammlungen hier von Ideen, die stelle ich hier gleich auch nochmal auf. Aber mir ist das sehr, sehr wichtig, die Bedeutung von geistlichen Übungen für dein persönliches Leben und auch für eine Kleingruppe. Und da zu sagen, wir wollen lernen, wirklich Qualitätszeit mit dem Herrn zu verbringen. Ich finde das ein super, super Ziel für auch unsere Kleingruppen. Und wollte da an dieser Stelle auch nochmal wirklich Werbung für machen. Einen zweiten Aspekt wollte ich heute noch bringen und das wäre dann mein zweiter und damit auch letzter und der mir aber auch sehr, sehr wichtig ist. Die Frucht eines Apfelbaums ist ja erstmal ein neuer Apfel, aber im zweiten Schritt auch ein neuer Apfelbaum oder ein paar neue Apfelbäume. Und genauso ist auch die Frucht eines Christen ein weiterer Christ, die Frucht einer Kleingruppe, eine gute Kleingruppe und irgendwann eine neue gute Kleingruppe. Und so sollten sich Dinge vervielfältigen. So ist das von Gott in der Natur angelegt und so ist das auch bei Gott bei uns angelegt. Und wir sollten darauf achten, dass man nach Möglichkeit auch Leute immer wieder auch mit einbezieht. Mach mit. Es ist auch und das auch wirklich niedrig, auf einem niedrigen Level hält. Paulus schreibt beispielsweise an Timotheus, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Es reicht nicht, dass du, Timotheus, ein guter Prediger wirst, sondern es ist total wichtig, dass du auch, dass die Leute, die Christen werden, auch wieder davon erzählen und lernen, das zu erzählen. Es kommt irgendwann der Punkt, wo es halt sehr, sehr wichtig ist, zu wissen, ich bin mal bei dem Konvoi mitgefahren, das war so eine Aktion von den Jesus Freaks und da hieß es immer, wenn du willst, dass gepredigt wird, ja, dann predige du, wenn du willst, dass für Leute gebetet wird, dann bete du. Wir haben nur die Leute wie euch. Und immer darauf zu achten, wenn du etwas kannst, versuch irgendwie auch andere Leute davon profitieren zu lassen, dass es mehr Leute können. Und das ist bei einem Hauskreis, geht es ja meistens der Werdegang einer Gruppe. Ich habe dir mal so mal versucht, hier mal so darzustellen. Bei einem Hauskreis habe ich hier mal unten, das ist so der Zeitstrahl. Und von 0 bis 100 ist so die Stimmung in der Gruppe. Und eine Gruppe, die würde starten. Man ist vielleicht irgendwie auch eine Truppe mit auch ein paar Leuten, die man eigentlich noch gar nicht so kennt. Und eine Gruppe startet so mit so einem Gefühl so der Unsicherheit. Wie wird das wohl werden? Werden wir uns verstehen? Ist das überhaupt mein Ding? Geht das mit denen gut? Wie sind die anderen Leute? Man hat so viele Fragen und geht mit einer gewissen Unsicherheit da rein. Und wenn man dann aber merkt, hey, es ist ja total cool, ich habe da neue Leute kennengelernt und die sind auch teilweise einfach total super, das passt ja richtig gut und so geht die Stimmung irgendwie nach oben. Dann geht es meistens so weiter, dass man irgendwann merkt, okay, die Leute sind zwar eigentlich ganz nett, aber manche davon an manchen Tagen, das ist ja total ätzend, die nerven mich voll. Oder die haben ja manchmal so ihre Macken und er immer mit seinem Thema, was weiß ich, er fängt immer mit Fußball an. Dabei interessiert auch keinen hier sonst in der Gruppe Fußball und er erzählt immer von den Spielen. Wir müssen das immer anhören. Und so geht die Stimmungskurve so ein bisschen runter und man denkt sich, ja, haben ja auch ihre Macken. Wenn man dann aber merkt, okay, obwohl wir eigentlich alle so verschieden sind und auch unsere Macken haben, wir können ja irgendwie doch miteinander geistlich leben. Und irgendwie macht das ja manchmal sogar vielleicht auch gerade den Reiz aus, dass man sich nicht nur mit Leuten umgibt, die man sich nach Sympathie ausgesucht hat, sondern einfach, wo man das hinnimmt, dass Jesus diese Wirklichkeit geschaffen hat, der Gemeinde, dass man einfach Geschwister hat. Man kommt ja richtig, das bringt uns ja sogar richtig nach vorne. Dann geht die Stimmung auch wieder hoch. Und so geht es so auf und ab. ein paar Rückschläge und nach ungefähr einem Jahr hat man eigentlich so, ich gehe jetzt mal erst die rote Linie entlang, so eine Open-End-Linie, die rote. Nach ungefähr einem Jahr ist so eigentlich die Stimmung am besten. Man denkt sich, ach, wir sind eine richtig coole Truppe. Mit den Leuten verstehe ich mich voll gut. Ich habe endlich in der Gemeinde auch ein Team, so, wo ich meine persönlichen Dinge besprechen kann, wo wir einfach gut Gemeinschaft haben können. Wir können lecker essen und Film gucken und das ist total super. Ja, und wer man vielleicht am Anfang noch so kritisiert hat, manchmal kommt man hier in die Gemeinde so schlecht rein und das müsste doch besser werden. Und wäre schöner, wenn mehr Hauskreise uns andere Leute aufnehmen, wenn die mich früher aufgenommen hätten. Dann ist man in einem Hauskreis drin und dann hörst du im Gottesdienst, es wäre auch gut, sich mal zu teilen als Hauskreis. Dann denkt man, sagen viele Leute, aber auch die vorher gesagt haben, es wäre gut, offen für neue Leute zu sein. Ja, aber bei uns ist das gerade so eine tolle Gruppe und ich kann mich da so toll öffnen. Wenn jetzt da neue Leute dazukommen, dann kann ich das nicht. Nee, bei uns, das passt nicht. Das ist gerade nicht dran. Und wenn du das in einer Gruppe sagst, dann immer werden irgendwelche Leute sein, die sagen, das ist jetzt nicht dran. Ich habe das Gefühl, das passt jetzt nicht. Und okay, so würde man sagen, ja, wir machen einfach weiter, so wie bisher und bleiben in unserem Team. Und dann geht diese Kurve so langsam runter, weil man merkt, man hat sie sich ja vorgenommen, immer um 8 Uhr zu treffen oder ab 7:30, dann ist dann 8 Uhr geworden. Aber die Leute kommen anfangs noch um 7:45, irgendwann 8:30, 8:45, auch eher unregelmäßiger wieder. Und dann sind gerade mal alle zusammen, dann man quatscht und dann sagt derjenige so, der sich so auch vielleicht verantwortlich sieht für die Gruppe, sagt so um 9:45 dann, ja, wir wollten doch noch beten. Und sagt der andere, ich muss aber jetzt auch schon los. Und dann denkt man sich, okay, komm, wir wollen ja auch geistlich wachsen und diesmal habe ich richtig was Tolles vorbereitet, nochmal die Predigt genommen und wir lesen nochmal die Bibelstellen und dann sind nur 2 Leute da. Mann, man ist irgendwie richtig frustriert. Die Stimmung ist wie doof, voll der lahme Haufen geworden. Und dann gibt es im September 2013, geht es wieder steil bergauf. Was ist hier passiert? Der Hausgeistleiter hat alle Register gezogen und hat gesagt, okay, es hilft nur noch einen Schritt. Wir grillen. Wir grillen und ich lade alle nochmal ein, wir grillen. Es sind auch wieder alle pünktlich da und es haben sogar welche Salate mitgebracht. Jawohl, wir sind doch noch eine richtige super Truppe und das ist quasi auch noch so, jetzt holen wir nochmal, ziehen wir alle Register und es geht richtig bergauf, aber danach irgendwie schleift sich das so ein. Die andere Alternative wäre, man würde sagen, nach einem Jahr, und es ist ungefähr so, dass nach ungefähr einem Jahr die Sache so anfängt, so ein bisschen an Fahrt zu verlieren. Zu sagen, okay, wir sind jetzt vielleicht 10 Leute und wir teilen uns jetzt 50-50 auf oder 6-4 und machen 2 Gruppen daraus. Das führt erstmal dazu, dass die Stimmung erstmal in den Keller geht, weil es gibt immer Leute, die dann sagen, das ist jetzt nicht dran, das ist aber doof, warum soll ich denn in die andere Gruppe gehen? Oder dann sehe ich ja Leute gar nicht mehr so häufig, wie ich sie vorher gesehen habe. Richtig, würde jeder Missionar bestätigen, der nach Afrika geht. Die Kontakte, die er hier hatte, die werden etwas dünner. Und das war auch bei den ersten Christen so. Die sind dann irgendwie, die 12 haben sich danach nicht mehr so intensiv zusammengefunden, wie sie das noch in ihrer Zeit, als der Herr noch körperlich da war. Diese Zeit, die Kontakte sind auch rarer geworden. Ich glaube, dass sich Petrus und Johannes nicht mehr so häufig gesehen haben wie früher. Und trotzdem war es gut, weil die das gegangen sind, diesen Schritt. Deswegen bist du jetzt Christ und ich auch Christ. Und weil die nicht gesagt haben, ach nee, es ist wir 12, das ist so schön, wir ziehen das durch, bis wir tot sind. Nein, das wollte der Herr nicht. Und einfach mal sagen, okay, wir nehmen jetzt diese bisschen Rohrkrepierer-Stimmung, nehmen wir einfach mal hin. Und auch wenn dann irgendwie man auch über die Gefühle reden muss und sagen muss, okay, das ist aber trotzdem gut und man einfach für den Gedanken werben muss. Und auch wenn du das jetzt nicht so siehst, will man das trotzdem mal. Und so lädt man neue Leute ein und dann hat man erstmal wieder die Situation, dass sich alle Leute fragen, oh, jetzt haben wir neue Leute dabei, wie wird das wohl werden? Passen wir mit denen zusammen? Kann ich mit denen geistliche Gemeinschaft leben? Und wenn man die dann kennenlernt und merkt, oh, die sind ja eigentlich relativ cool, dann geht die Stimmung wieder bergauf. Und irgendwann merkt man, die haben ja schon auch ihre Macken. Aber trotz der Macken, wir können eigentlich doch irgendwie, sind wir eine gute Truppe zusammen. Und so geht es wieder auch langsam die Stimmung wieder bergauf. Und wenn man mal sieht, wo die Gruppen so nach 2 Jahren sind, dann ist die Stimmung bei der Gruppe, die sich geteilt hat, doch eigentlich wesentlich besser. Ich glaube fest daran. Einmal nach so einer Teilung, das führt auch meistens dazu, dass dann auch alle sagen, okay, jetzt sind wir nicht mehr 10, sondern sind wir vielleicht nur noch 5. Und jetzt laden wir neue Leute ein und dann wollen wir uns ja auch nicht direkt so als der desolate Haufen der Unpünktlichkeit und Unmotiviertheit präsentieren, sondern wollen natürlich irgendwie auch mal gucken, wie es wird. Und es ist auch wieder eine gewisse Spannung dabei. Und deswegen möchte ich wirklich für diesen Gedanken werben, das zu tun. Und ein Punkt ist mir noch wichtig, das passiert nie zufällig. Am besten ist das, wenn das man heute einen Hauskreis gründet und du meldest dich bei der Jessi an, bei der Jessi, die sitzt da zwischen Silvi und Ogni. Jessi, wink mal. Die ist selten sonntags hier, aber heute hier guckt euch sie alle an und auf dem Flyer ist sie nur ganz klein zu sehen. Bei ihr könnt ihr euch melden, wenn ihr einen Hauskreis sucht, wenn ihr einen Hauskreis gründen wollt, wenn ihr irgendwelche Infos dazu haben wollt, meldet euch bei ihr. Wenn du heute einen Hauskreis gründest, so haben wir das auf jeden Fall mal gemacht, ich habe mir direkt schon am Anfang gemacht, okay, wer übernimmt dann die nächste Gruppe? Und die nächste Gruppe, okay, wenn wir dann geteilt haben, dann überlegst du, okay, wer in einem Jahr, wer könnte dann wieder halt auch die nächste Gruppe übernehmen? Es wird immer Widerstand sein, weil immer Leute grundsätzlich denken, das ist jetzt nicht dran. Und trotzdem, es ist voll gut. Es gibt so eine riesengroße weltweite Untersuchung von Gemeinden, die eine ganz tolle Qualität haben, wo die wachsen und gedeihen, wo eine tolle Qualität ist. Und Gemeinden, die halt, ja, irgendwie, wo nicht viel läuft und wo die sehr stark schrumpfen, denen es nicht gut geht. Das wären so die Minus-Minus-Gemeinden. Und dann gibt es diese Plus-Plus-Gemeinden, in denen es richtig gut läuft. Und wenn man diese Gemeinden untersucht, dann ist der größte Unterschied zwischen den Gemeinden, zwischen denen es richtig gut geht und denen es richtig schlecht geht, der allergrößte Unterschied ist die Beantwortung dieser Aussage. Nämlich, würden Sie dieser Aussage zustimmen, ja oder nein? In unserer Gemeinde wird es bewusst gefördert, dass sich die Kleingruppen durch Teilung vervielfältigen. Und wenn wir also sagen, wir wollen jetzt so, ich sage das jetzt mal ganz sarkastisch, wir wollen so eine Minus-Minus-Gemeinde sein, also eine Gemeinde, wo es eigentlich schlecht läuft und wo keine gute Qualität ist, wo wesentlich weniger geistliches Wachstum ist, dann sollten wir sagen, mit der Teilung, das ist nicht unser Weg. Mit einer Multiplikation, einer Vervielfältigung. Wenn wir aber sagen, es sollte uns gut gehen, dann ist das irgendwie ein wichtiges Prinzip. Es ist der größte Unterschied zwischen Gemeinden, denen es gut geht und Gemeinden, denen es schlecht geht. Nach allen 4,2 Millionen Antworten, die da zur Veröffentlichung der Studie ausgewertet wurden, war das der größte Unterschied. Fand ich schon erstaunlich. Und deswegen möchte ich mal nochmal für diesen Gedanken werben. Auch wenn es irgendwie ein Gedanke ist, wo du vielleicht dann auch schon denkst, ja Wolfgang, ich kenne dich jetzt schon was länger, du kommst immer damit um die Ecke. Überleg doch mal, ob es nicht doch irgendwie vielleicht auch dran sein könnte. Weil nur so behalten wir eigentlich auch die Fähigkeit, auch immer wieder offen zu sein für neue Leute. Und nur so haben wir auch die Möglichkeit, wirklich auch den Segen, den Gott uns gibt, auch ja, da voll reinzukommen. Und ich glaube, dass es eigentlich eine schöne Sache ist. Also wir haben das 3-4 Mal gemacht und es war anfangs immer ein bisschen schwierig, gerade wenn man so dann diese Trennung hat, das war auch ein gewisser Trennungsschmerz und wir haben dann auch Abschied gefeiert, natürlich auch mit Grillen und haben dann irgendwie auch die neue Gruppe gefeiert und wenn wir das gemacht haben, dann habe ich auch angerufen und habe dann gesagt, immer bei den anderen und wie ist bei euch der erste Abend gelaufen, war cool und die auch bei uns und das war irgendwie auch wieder spannend. Das Gegenteil von so einer Gruppe, die eigentlich so einfach vielleicht nur nett ist. Das war spannend. Okay, das mal so zu dieser Vision. Und unsere Vision hört ja halt auch mit diesen Worten auf, wo wir gesagt haben, es wäre gut, wenn man sich so nach einem oder anderthalb Jahren mal teilt. Okay, ich bete nochmal so zum Schluss und dann ist Feierabend. Oder dann kommt nochmal der B-Movie Boxcar Blues. Johannes, du weißt Bescheid. Lieber Vater im Himmel, Du bist ein toller Gott. Ich habe hier diese beiden Punkte hier so rübergebracht und ich glaube, dass es auch dein Herzensanliegen ist, dass wir immer wieder offen sind für, dass wir unser Herz offen halten, immer wieder auch neue Leute in unserer Gemeinde willkommen zu heißen. Und bitte dich, dass irgendwie auch dieser Gedanke von Multiplikation, von Wachstum, dass sich Dinge vervielfältigen, dass der bei uns groß, groß, groß wird. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, der es gut geht, wo es den Leuten gut geht. Und ich bitte dich auch für diesen ersten Punkt, dass wir lernen, Zeit mit dir zu verbringen. Und auch wirklich an den Punkt kommen, dass wir geistig wachsen, dass wir nicht in den Stillstand kommen, sondern Leute sind, die wirklich dich von Herzen lieben, die sich selber von Herzen lieben und die sich selber auch toll finden und die auch andere Menschen toll finden. Amen. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Sonntag. Macht was draus. Genau, euch noch einen schönen Sonntag.